Herzlich willkommen zum Podcast Der Bestseller Code. Ich bin Jan Bargfrede, selbst Autor etlicher Spiegel-Bestseller, Buchcoach und Ghostwriter erfolgreicher Sachbücher. Das eigene Buch zu veröffentlichen ist vielleicht auch dein Ziel. Die Strategie ist wiederholbar und sehr aussichtsreich. Um herauszufinden, wie auch dein Buch vielleicht endlich geschrieben und dann ein Erfolg wird, plaudere ich hier regelmäßig aus dem Nähkästchen und lade immer wieder spannende Experten ein. Bevor es richtig losgeht, diese 26. Folge des Podcasts hat eine kleine Vorbemerkung verdient. Und zwar haben Beate Balz und ich diesen Podcast ja 25 Folgen lang gemeinsam gehostet und unser bestes Wissen herausgegeben. Das wird in der Zukunft ein bisschen anders sein, weil Beate sich anderen Projekten widmet. Und trotzdem wird sie, da bin ich mir heute schon sehr sicher, immer mal wieder als Gast hier im Podcast auftauchen und mit ihrem Wissen die ganze Sache wie gehabt bereichern. Immerhin war Beate ja auf der Jahresbestsellerliste vom Spiegel mit ihrem Buch auf Platz 4. Das muss man auch erstmal schaffen. Gleichzeitig werden aber jetzt auch andere tolle Gäste hinzukommen und ich habe die große Freude, mit Ihnen über mein Lieblingsthema zu sprechen, nämlich wie man das Wissen von echten Experten zu einem Sachbuch macht, wie man den Schreibprozess abbildet und wirklich das beste Wissen aus dem eigenen Gehirn herunterlädt und zu einem Buch macht und wie man das Ganze dann auch mit der richtigen Strategie für die richtigen eigenen Zwecke erfolgreich im Buchmarkt platziert. Der erste Gast ist in diesem Sinne gleich mal ein echtes Highlight aus meiner Sicht, weil er da schon einen ordentlichen Track Record aufgestellt hat und ganz viel zu berichten hat. Tobias Beuler, du bist, wenn ich das richtig sage, dreimal Spiegel-Bestseller-Autor. Influencer mit wie viel?
Kumuliert über sämtliche Kanäle, die wir haben, kommen wir auf ca. 250.000 Follower.
Okay, krass. Dann
haben wir noch die größte Bauherrengruppe auf Facebook mit fast 50.000 Mitgliedern und ca. 150.000 Website-Besucher, auch auf verschiedenen oder über verschiedene Webseiten, die mein Team und ich betreuen.
Mhm. Und Bauherrengruppe sagt schon, worum es geht in deinen Büchern und in deiner Online-Präsenz, nämlich um Häuser bauen, Häuser kaufen. Erzähl mal ein bisschen.
Genau, also bei mir ist es so, ich versuche die komplette Wertschöpfungskette abzudecken von Leuten, die ein Haus bauen möchten. Habe früher gestartet klassisch als Bausachverständiger und habe Baustellen geprüft. Das heißt, ich bin, Bauherren haben mich gebucht, ich bin rausgefahren und habe also geschaut, gibt es hier irgendwelche Beanstandungen oder Mängel und die natürlich im Ideal möglichst früh gefunden werden, damit sich eben nicht ein großer Schaden rauswachsen kann später. Ne? Und dann wird es immer teurer und problematischer. Und das habe ich einfach mal, ohne bewusst Influencer werden zu wollen. Das war sozusagen eigentlich ein gar nicht geplant, sondern ich habe einfach den Leuten mal gezeigt, um die abzuholen und mir zu zeigen, wie wichtig die Dienstleistung ist, die ich eigentlich anbiete und habe dann einfach ganz amateurhaft auf der Baustelle mal ein bisschen gedreht mit meinem Handy damals. Ich glaube, war sogar noch ein Nokia gewesen. ne, und natürlich mit schlechtem Ton, der Wind hat gepfiffen, es waren Baugeräusche im Hintergrund und eigentlich, also jeder würde sagen, eine absolute Katastrophe, sowas darfst du niemals online stellen. Also machst hochgradig alles falsch, was man irgendwie falsch machen kann. Ja. Und trotzdem hat es anscheinend die Leute so interessiert, weil es halt auch, sag mal, so ein Unique Content war. Ne? Also das war halt, ich habe die Leute mit auf Baustelle genommen, das hat vorher noch keiner gemacht. Mhm. Und dann war das halt auch echt und authentisch. Und dann hat das auch dazu geführt, dass den Leuten das unglaublich gut gefallen hat. Und so haben wir dann auf YouTube angefangen, die ersten Follower aufzubauen. Wie gesagt, gar nicht extra, sondern mir ging es eigentlich nur darum, das zu zeigen. Und inzwischen ist daraus sogar ein kleines Geschäftsmodell geworden, weil man inzwischen durch die große Reichweite, die man hat, YouTube auch einen dafür bezahlt. Ne? Man wird jetzt nicht reich damit, aber man kriegt zumindest mal die Werkstudenten davon bezahlt, die einem die Videos dann noch schneiden heutzutage, weil wir dann doch ein bisschen professioneller geworden sind.
Ja, und wahrscheinlich auch lauter Kundenanfragen, oder?
Genau, also das bringt das dann logischerweise mit sich. Und was aber hier wichtig war oder mir wichtig ist, wir haben heute das Thema Buch, ist so ein Thema Vermarktung ganzheitlich zu denken. Also es bringt nicht mehr nur der Buchautor zu sein oder jetzt nur ein Influencer zu sein, ne, oder nur eine tolle Website zu haben. Ne, diese One-Trick-Ponys, die funktionieren nicht mehr, sondern man muss versuchen, sag ich mal, das Beste aus allen Welten zu vereinen. Und dann sag ich mal, Buch ist ja eher so traditionell noch ein bisschen alte Welt, heißt ja auch so ein bisschen theoretisch am Aussterben, weil halt die Leser nicht mehr so nachwachsen, wobei das auch nicht stimmt. Also auch da tut sich ja mit diesem Young Adults ein bisschen was. Aber es ist eigentlich wichtig, seine Füße in beiden Welten zu haben. Also einmal in der alten analogen Welt, als auch in der neuen modernen Welt, sprich alles digital überall und genau, auf Insta, auf YouTube und TikTok.
Ja, also die Videos, ich habe sehr viele, viele deiner Videos gesehen. Da gibt es wirklich richtig schöne kleine Edelsteine zu finden, ne, wo wirklich der Ton richtig, ja, wo der Wind ins Mikro bläst. Oder ich erinnere mich an eins, wo so ein kleines Mikrokabel einmal durch das ganze Bild geht, zur Kamera und so, ne? Wirklich Grassroots damals gemacht, aber super authentisch, glaube ich. Und das lieben die Leute, ne, an dir.
Die Idee war ja auch, also du hast ja einmal den Red Ocean und den Blue Ocean. Im
Ja.
Red Ocean hast du einen sehr hohen Wettbewerb und ich habe praktisch einen Blue Ocean geschaffen. Also es gab noch keinen, der das dann in der Form gemacht hat. Das heißt, die Leute hat es dann auch wirklich nicht gestört. Heute gibt es auch noch ein, zwei andere, die von Baustellen posten. Das Schöne ist aber, wer zuerst macht, der prägt. Das heißt, die geben sich auch nicht viel mehr Mühe. Also es ist jetzt noch keiner draußen, der extrem hochwertigen Baustellen-Content produzieren würde. Deswegen ist das so noch okay. Und wie gesagt, so der Tipp an deine Zuhörer ist, nicht nur in einer Kategorie zu denken, sondern wirklich die 360-Grad-Brille aufzusetzen, zu gucken, wie kann ich mit meinem Thema so präsent sein, dass ich alle abhole, weil man hat ja auch verschiedene Zielgruppen, ne? Also auch das ist ein Fehler, den ganz viele Leute machen, dass sie sich in Sachen Zielgruppe zu sehr einschränken. Die sagen also, meine Zielgruppe ist das und die ist hier unterwegs. Kann ja sein. Trotzdem ist aber auch eine Zielgruppe vielleicht auch trotzdem mal woanders unterwegs, ne? Und da geht es ja auch noch wieder darum, die richtigen anzusprechen. Und so muss man halt eben gucken, dass man die Leute praktisch da abholt, wo sie stehen. Und das kann halt sein, entweder digital oder über Buch oder auch, dass man vielleicht auch versucht, in die Presse zu kommen. Also man muss praktisch das ganze Rad einmal komplett drehen.
Insofern ist es ja auch cool, wenn man ein Buch schreiben möchte, schon mal digital unterwegs zu sein. Nicht nur dadurch, dass man später vielleicht Reichweite hat, um 250.000 Leuten zu erzählen, kauft euch mein Buch, was schon mal, glaube ich, ein strategischer Vorteil ist, sondern auch, dass man weiß, welche Themen funktionieren und welche Zielgruppen schauen überhaupt meine Videos in dem Falle. Und wie kann ich die dann genau im Buch ansprechen, ne? Also die Zielgruppe schärft sich total auf dem Wege. Und nicht mal
Absolut.
so wie, nicht wie du denkst als Autor, ne? Das ist ja, ich kann mir ja vorstellen, nur gut verdienende Professoren lesen meine Bücher und in Wirklichkeit sind es dann nur 14-Jährige, die New Adult Bücher eigentlich sonst lesen. Die wollen jetzt plötzlich mein Buch kaufen und ich schreibe für die völlig falsche Zielgruppe, weil die sagen, ey, kapiere ich gar nicht, was labert der da, der Opa?
Richtig, genau. Und was natürlich auch noch wichtig ist, in der Werbung auch die Leute unterschiedlich anzusprechen. Ne? Also für die einen ist so ein Buch auch vielleicht auch ein tolles Geschenk. Ne? Weil heutzutage hat eh schon jeder alles, ne? Aber wenn noch ein Haus gebaut wird, vielleicht noch nicht, dann ist das vielleicht zu Weihnachten gerade wunderschön, ein Buch über Sanierung zu verschenken, wenn einer eine Bestandsimmobilie kaufen möchte oder halt ein Buch über Neubau, wenn man weiß, okay, die Enkel oder die Kinder wollen jetzt selbst an das Abenteuerhausbau rangehen. Und dann ja, ist das wieder ein Angebot, was man praktisch wieder machen kann. Ne? Und ja. Ne, weil einen die vielleicht die Leute eben dann nicht auf TikTok finden, ne? Weil Opa
Ja.
ist.
Genau. Jetzt hast du gesagt, man soll ein bisschen auf vielen Plattformen unterwegs sein. Dafür war das Buch auch eine schöne Ergänzung. Aber ich glaube, es ist ja auch mehr als das, ne? Du hast ja wahrscheinlich, wie soll ich sagen, also wenn du digitale Sachen machst, denkst du nicht sofort ans Buch, weil das Buch manchmal eben langsam ist, ne, weil die Leute 30 Euro ausgeben müssen, um das Buch zu kaufen. Das ist ja bei YouTube viel, viel einfacher. Du kommst viel leichter an deine Zielgruppe. Google, YouTube, die ganzen Algorithmen helfen dir, dass deine Zielgruppe dich für 0 Euro findet. Aber trotzdem hast du ja gesagt, das Buch, so alt und piefig und muffig, wie es vielleicht daherkommt, ist trotzdem die richtige Ergänzung jetzt im Moment. Warum war das so? Was hat das Buch, was kann das Buch, was das Digitale nicht kann für dich?
Ja, also beim Digitalen ist es halt so, dass viele Leute erst auch erstmal erwarten, dass Content sozusagen und Tipps und so weiter, dass das alles kostenlos ist, ne? Also ich bin ja im Grunde auch, mache ich ja ein bisschen Edutainment. Also Education, Entertainment ist so ein Mix aus beiden. Aber die Leute sind halt im Internet gewohnt, es darf erstmal nichts kosten. Deswegen kann das natürlich auch eine kleine Hürde sein, jetzt mal 30 Euro auszugeben. Die Wahrheit ist aber, es ist auch ein super Filter. Also Bauern, die bereit sind, für ein Buch 20 oder 30 Euro zu zahlen, die kann man wesentlich ernster nehmen als jetzt den nächsten Follower auf TikTok. Das ist halt auch eine ganz klare Sache. Und was natürlich auch so ist, also auch das an alle, die vielleicht das Projekt vorhaben, ein Buch zu schreiben, auch da schon mal gleich eine Warnung vorab, wird natürlich auch so sein, wenn man das Buch anpreist, was man ja auch machen kann, werden natürlich dann viele auch sagen, ich folge dem jetzt schon seit 5 oder 6 Jahren, also das ist mir auch passiert in der einen oder anderen Bewertung bei Amazon. Die haben gesagt, da steckt jetzt gar nicht so viel Neues drin. Was logischerweise ist, wenn man jeden Tag auf TikTok oder auf Instagram einen Tipp raushaut und das aber dann ja praktisch auch in das Buch bringen möchte, halt für die Zielgruppe Leser, die eben vielleicht nicht in den sozialen Medien unterwegs sind, aber trotzdem natürlich Follower aus den sozialen Medien das Buch dann vielleicht auch kaufen, weil sie sich dann vielleicht dann versprechen, da kommt jetzt nochmal der super geheime Inhalt oder so. Das ist nicht zwingend immer der Fall. Also da muss man auch wissen, wenn man dann mit dem Buch rausgeht, ist immer schön, wenn man da neue Sachen drin hat. War bei meinem Projekt natürlich auch so, aber es war dann nicht so leicht zu erkennen. Ne? Und wenn dann vielleicht im Buch was lesen, was auch schon mal im Internet stand, sagen die vielleicht, oh, der Erkenntnisgewinn war nicht ganz so groß. Das muss man aber aushalten können. Und ansonsten ist halt so ein Buch natürlich auch das ideale, sag ich mal, das Eintrittsmedium für Leute, die dann vielleicht trotzdem sagen, okay, ich gehe dann jetzt auch mal ins Internet. Man kann ja ein Buch auch über sich selbst, darf man sich ja darstellen oder präsentieren. Man kann auf seine Webseiten hinweisen. Und was zum Beispiel auch viel gebracht hat, wir haben ja zusammen noch eine Masterclass gedreht. Kann ich auch jedem mal ans Herz legen, weil es geht ja darum, mit dem Buch selbst wird man nicht sehr viel Geld verdienen, ne? Also die Verlage ist jetzt nicht so, dass die da die hohen Prozente abdrücken, sondern so ein Buch hat natürlich auch viel mit Image zu tun. Ne? Gerade wenn man Spiegel-Bestseller-Autor wird, dann ruft auch die Presse automatisch an. Wenn man weiß, wie man damit entsprechend umgehen soll, können wir gleich auch mal drüber sprechen. Und dann ist es natürlich so, man hat eine große Aufmerksamkeit und dann gibt es Leute, die vielleicht auch mehr wissen wollen. Und es ist natürlich unmöglich, alles, was man weiß, in ein Buch zu bringen. Dann hätte ein Buch 20.000 Seiten und wäre immer noch nicht vollständig. Und dafür haben wir zusammen dann eine Masterclass entwickelt. Kann ich jedem ans Herzen legen, wer sich das mal anschauen möchte, kostet nur 20 € im Monat. Wer das zum Beispiel auch überlegt, ein Buch zu schreiben und eine Masterclass mit dir zu drehen, um eben da noch ein Geschäftsmodell an das Buch dran zu hängen, um eben da die Kosten für dieses Projekt Buch wieder reinzuholen. Weil ich habe ja schon erwähnt, die Prozente der Verlage sind nicht besonders hoch, zumindest wenn man es mit einem seriösen Verlag macht. Da profitiert man halt davon, dass der bekannt ist und ein Image hat, ne? Aber ich sag mal, mit dem Zeitaufwand, wenn man das alles mal dagegen rechnet, sollte man schon schauen, dass man vielleicht noch die eine oder andere Dienstleistung hat. Und bei uns ist es auf hausbauexperte.net, da haben wir eine Masterclass hochgeladen, entwickelt, besteht aus zwei Teilen. Den ersten Teil haben wir mit dir gedreht. Und das kann man sich mal angucken, wie so ein Konzept aussieht. Und da haben die Leute durchaus eine Zahlungsbereitschaft, schließen dann ein Abo ab, zahlt kostet pro Monat 20 € und lernen dann da praktisch dann die Essenz aus, ich sag mal, fast 2000 Videos, die ich inzwischen im Netz hochgeladen habe. Da wird mir ja verrückt, das kann ja gar keiner alleine alles gucken. Dann macht man ja, ne, guckt man ja 3 Monate, wenn man nicht schläft, kriegt man alle Videos durchgeschaut. Gibt bestimmt auch den einen oder anderen Bekloppten, der das macht und dann alles versucht mitzuschreiben und der sagt, ich brauche den Tobi nicht als Bausachverständigen. Aber wer das halt will, das war so das Versprechen an unsere Community, war halt in die Länge eines Fußballspiels, also 90 Minuten. In 90 Minuten gibt es die Essenz von meinem Wissen. Ja, und das haben wir dann versucht, dann dahin zu transferieren. Und so gibt es halt einige, die Bücher gekauft haben und dann in die Masterclass gekommen sind. Und auch in der Masterclass vielleicht erkannt haben, vielleicht soll ich dann den Bausachverständigen nicht komplett ersetzen und gehe nicht bei Wind und Wetter oben aufs Dach drauf und stürze vielleicht mal ab, sondern hol mir an den entscheidenden Stellen einen Profi, sprich mein Team und mich. Und dann können wir dann auch noch die Baustellen prüfen. Ne? Und dann ist das eine runde Sache.
Also du bist einer der besten Umsetzer, die ich kenne für die Follow-ups dieser Welt, für die ja, für die High-Price-Produkte, die sich aus so einem Buch ergeben können, die sich aus einer ersten Instagram, YouTube-Sichtbarkeit ergeben können und das dann so hoch qualifizieren sozusagen. 0 € bei YouTube, 30 € fürs Buch und hinterher sind die Leute sehr gerne bereit, bei dir vielleicht eine drei- oder vierstellige Summe zu lassen für so eine Baubegleitung. Ne?
Genau.
Sie sagen, ey, ich habe schon eine Probefahrt in dem Wissen gemacht von dem Typen. Der hat 2000 Videos oder wie viel waren es online. Der weiß wirklich genug. Und dann kommt ja was Tolles, das finde ich immer spannend. Die Leute sagen, ich kann mir die 2000 Videos angucken. Aber wenn ich damit durch bin, ist erstens wahrscheinlich 4 Jahre später und zweitens irgendwie überfordert es mich ja. Ne? Und deswegen hole ich mir das Buch, weil das einmal dieses viele, viele Wissen sortiert, organisiert und in eine Reihenfolge bringt. Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Das ist ja
Genau,
genau.
es gibt den roten Faden, ne? Was halt auch noch ein schöner Nebeneffekt ist. Den Gedanken, den ich mir halt gemacht habe, was ich auch dann all deinen Followern empfehle, ist also so ein Projekt ganzheitlich zu denken, habe ich eben schon mal erzählt, mit der 360-Grad-Brille, aber auch sich mal die ganze Wertschöpfungskette anzuschauen. Also wenn ein Kunde die Idee hat, irgendetwas zu tun oder eine Dienstleistung zu buchen, ne? Also von wo startet der und wie sieht der ganze Prozess aus? Um es wieder bei mir am Beispiel zu machen, ich hatte halt damals mir den Gedanken gemacht, wie kann ich denn die ganze Wertschöpfungskette abdecken im Bereich Hausbau? Das heißt, ich habe Beispiel auch eine Architektenplattform gegründet, weil mich das geärgert hat als Bausachverständiger, dass die Leute sagen, mit wem soll ich denn mein Haus bauen? Kann ich ja schlecht sagen. Ne? Da ist ja nicht möglich, sondern ich kann den Leuten aber anbieten, pass mal auf, wenn du den richtigen Prozess gehen willst, dann gehst du erstmal zum Architekten, planst dein Haus und hast eine einheitliche Basis, damit du dann eben rausfinden kannst, welcher Hausanbieter ist der beste für dich. Also ich wollte auf dieser Dienstleistungsstrecke, wollte ich überall eine Dienstleistung haben, wo ich dem Kunden weiterhelfen kann, aber natürlich möglicherweise auch damit Geld verdienen kann. Und jetzt ist es so, durch das Buchen, durch die Masterclass kann es vielleicht sogar sein, dass der ein oder andere sogar lernt, das Abenteuer Hausbau kann ich mir gar nicht leisten. Und dann hat er halt mal 20, 30 oder 50 € ausgegeben, aber ist jetzt nicht in eine Falle reingelaufen, hat vielleicht irgendwo 500.000 ausgegeben und stellt fest, ich kann es aber trotzdem nicht bauen. Oder die Bank lacht ihn dann aus. Das heißt, zumindest habe ich dann da in dem ganz vorderen Teil der Wertschöpfungskette, die ich dadurch anzapfe, auch nochmal einen kleinen Verdienst sozusagen und helfe den Leuten aber auch da schon proaktiv weiter.
Jetzt hast du zweimal gesagt, ganzheitlich denken und irgendwie Sichtbarkeit auch erzeugen, ne? Du bist ja auch ins Fernsehen, ins Radio, in 70 verschiedene Zeitungen, auf Mallorca ins Radio sogar gekommen. Und du hast eben gesagt, die rufen dich dann an. So ganz stimmt das aber nicht. Ein bisschen hast du dafür gearbeitet, oder?
Genau, am Anfang muss man das erstmal machen. Also, ich habe mich schon die letzten oder ich habe mich früher immer gefragt, es gibt auch niemanden, der das Thema Hausbau im Netz so sehr besetzt wie ich. Warum ruft denn kein Journalist an? Und da habe ich eine Journalistin kennengelernt auf einem Buchkurs und da habe ich gesagt: Hör mal, guck mal hier, ich habe so und so viele Videos, ich habe so und so viele Follower. Warum ruft denn eigentlich keiner an und sagt mal irgendwie: Tobi, lass doch mal sprechen? Und da hat die gesagt: Tobi, du guckst falsch. Das heißt also, ich habe die größte Suchmaschine der Welt angeworfen, habe dann da mal meinen Namen eingegeben und auch mal nach Presseartikel geschaut und dann gesagt: Nee, so macht man das nicht. Die Journalisten, die gehen nicht eben über die normale Suche, sondern die gehen über Presse. Das heißt, du musst praktisch schon mal von der Presse sozusagen geprüft worden sein als authentisch und gut, ne, und dass man keinen Quatsch erzählt. Und dann geht man darüber und guckt dann zum Beispiel nach Bauexperte. Das heißt, wenn ich Bauexperten in der Google-Suche ganz normal eingebe, tauche ich zwar auf, interessiert aber keinen Journalisten. Wenn die das aber in dem Pressebereich machen oder in dem News-Bereich und finden dann jemanden, dann wissen die, aha, das ist ein Ansprechpartner. Wenn der schon mal dann mit den öffentlich-rechtlichen Medien gesprochen hat, dann wissen die, der wurde schon mal vorab geprüft und da wurde schon mal geguckt, dass er nicht versucht hat, den größten Quatsch zu erzählen, ne? Sondern dann strahlt das eine gewisse Seriosität aus. Und was auch ganz wichtig ist, am Anfang erstmal eine Basis zu schaffen. Also es ist ja auch so, es wartet keiner auf einen, muss man ganz klar wissen. Das heißt, ich habe auch überlegt, wie kann ich denn Reichweite noch zusätzlich gewinnen und habe dann mir eine PR-Agentur gesucht, die auf Bücher spezialisiert ist. Und habe dann da auch geguckt, weil ich hatte halt nur den einen Schuss. Mir wurde auch teilweise empfohlen, das vielleicht nicht zu machen, weil die ja nur Bücher versenden. Habe mich aber in das Thema halt reingekniet und habe einmal gesehen, es gibt da ne, eine PR-Agentur, die betreut dann, weiß ich nicht, ne, diverse seriöse Politiker, weiß ich, Tatort-Kommissar und so weiter. Dann dachte ich, okay, die haben sich halt auch in ihrer Branche Anrufe erarbeitet. Wenn man weiß, von da kommt was her, dann ist das auf jeden Fall auch geprüft und seriös. Und habe mit denen zusammengesetzt, haben Konzepte ausgearbeitet, also überlegt, wie kann man an das Thema Bauen rangehen und habe dann zum Beispiel dann Gastartikel geschrieben über den Bauturbo, durfte in etlichen Medien meine das Buch praktisch oder Inhalte daraus vorstellen. Und man muss natürlich auch immer gucken, dass man versucht, irgendwie, sag ich mal, so ein bisschen Schlitzohrigkeit ist dann ja erlaubt, ne? Also ich bin im Westerwald groß geworden, da haben wir natürlich dann, als ich dann Spiegel-Bestseller wurde, das natürlich dann geschrieben, dass jetzt ein Westerwälder Spiegel-Bestseller-Autor geworden ist, dann ist das halt logischerweise da in den lokalen Medien gelandet, weil ich aber auch zwei Wohnsitze dann inzwischen hatte. Einmal in Nürnberg und in Berlin haben wir natürlich auch den Nürnbergern gesagt, dass ein Nürnberg jetzt Spiegel-Bestseller-Autor ist. Auch die haben das dankbar aufgenommen. Also da habe ich einen tollen Artikel bekommen. Aber auch da immer unter der Voraussetzung, ne, man muss natürlich halt Inhalt liefern können. Und in Berlin habe ich sogar auf einer Tageszeitung mit Foto aufs Titelbild geschafft sogar. Ohne dass das jetzt bewusst geplant war. Man muss natürlich gucken, da bist du ja der Experte, dass man so ein Ding oder das Thema Buch wirklich ganzheitlich denkt. Wir haben das Buch ja zum Beispiel auch im Sommer veröffentlicht. Also wäre das jetzt so gewesen, dass das vielleicht, weiß ich nicht, jetzt im September, wenn die Politik wieder losgeht, dann gibt es vielleicht auch andere Themen, die erstmal spannender sein können, als jetzt nochmal ne, das 1-Millionste Buch, was jetzt dieses Jahr erscheint. Gut, ich halte noch Glück, Thema Bauen hat noch in dem Bereich keiner so groß angegangen. Hätte vielleicht dann auch ein bisschen später geklappt, aber ist zum Beispiel auch wichtig, zu welchem Zeitpunkt bringe ich so ein Buch raus? Und dann ist natürlich, es gibt ja dieses berühmte Sommerloch. Wenn man dann ein spannendes Thema hat, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass das von der Presse noch angenommen wird. Aber ich
Stimmt.
wiederhole, es geht nicht nur darum, dann da eine Präsenz zu sein, sondern man braucht wirklich wertvolle Inhalte. Und das habe ich halt. Dadurch, dass ich ein Netzwerk aufgebaut habe an Bausachverständigen, die deutschlandweit unterwegs sind, habe ich halt wirklich Unique Content, um das mal so zu sagen, den ich auch der Presse zur Verfügung stellen kann. Das heißt, ne, also ich habe dann Fotos, Bilder und das müssen meine Mitarbeiter mir alle in eine WhatsApp-Gruppe reinschicken, die rausfahren. Und dann hat man natürlich wirklich Dinge, die noch nie veröffentlicht wurden. Und damit kann ich halt sehr viel zeigen, ne? Und das ist, ne, wird natürlich, ich sag mal, mit Kusshand genommen.
Das stimmt. Jetzt habe ich gerade was von dir gelernt. Das ist sehr cool. Das ist sowieso immer, wenn wir zusammen sprechen, passiert das, aber jetzt gerade mal wieder. Und zwar, wir erzählen ja immer, dass man sein Buch im Sommer rausbringen soll, vor allem wenn man auf eine Bestsellerliste schielt, weil man kann dann ein bisschen pushen den Verkauf. Das hast du ja auch gemacht. Und dadurch zum Beispiel eine Bestsellerliste erreichen. Und das ist im Sommer einfacher, weil in bestimmten Monaten weniger Bücher in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkauft werden als zum Beispiel vor Weihnachten. Da geht das richtig hart hoch. Und da sagen wir immer, ja, dann mach dein Buch doch lieber im August oder so, statt ja, Mitte November, Mitte Dezember, weil du dann viel mehr Konkurrenz hast. Und der zweite gute Grund, über den habe ich noch nie nachgedacht, ist, dass man dann mit seiner Neuveröffentlichung viel besser in die Presse kommt, weil die tatsächlich ein Sommerloch haben, ne? Und dass es total dumm wäre, auch, keine Ahnung, wenn jetzt im September Bundestagswahl ist, genau dann rauszukommen. Auch wenn es vielleicht von den Verkaufszahlen noch gerade so ginge, da zieht das so gerade an. Und dann zu sagen, ich gehe in den September, und da ist Bundestagswahl, da komme ich vielleicht mit meiner Presseagentur gar nicht weiter. Also das ist schon, ziemlich smart. Und um das nochmal, weil du das eben so schnell erzählt hast, nochmal technisch aufzulösen mit der Google-Suche, das ist ja die Standard-Suchmaschine tatsächlich, da gibt es diesen kleinen Reiter News immer, ne? Und auf den klicke ich dann und gucke, dass ich selber so ein bisschen der Driver werde, was die Leute dann über mich finden. Und da fange ich durchaus klein an. Ich kenne das auch, die Bücher, die ich mit Oliver Pott gemacht habe, der hat dann auch tatsächlich hier in Paderborn die lokale Presse angeschrieben. Und damals hatte lustigerweise Carsten Linnemann ein Buch rausgebracht von der CDU. Und dann titelte die lokale Presse, wenn ich mich recht entsinne, zwei Spiegel-Bestseller-Autoren gleichzeitig aus Paderborn. Das fanden die total toll. Und manchmal sind so diese kleinen Aufhänger, die man suchen muss. Und schon besetzt du eigentlich dein eigenes Suchergebnis. Ne? Das ist schon.
Richtig, genau. Und auch, ne, also man schreibt ja auch nicht jetzt jede Woche ein Buch, also in dem Moment muss man sich halt auch entsprechend vorbereiten und wissen, okay, dann zählt es aber auch. Ne? Also die Presse fragt dann auch nicht zweimal an, sondern da muss man auch präsent sein. Also jetzt auch ein Buch rausbringen und sagen, das war jetzt so anstrengend, sobald das draußen ist, fahre ich erstmal 4 Wochen in Urlaub, forget it, dann verpufft das. Ne? Dann ist das nicht gut, sondern da muss man in dem Moment dann auch da sein und präsent sein und dann ist man mal reingeankert und wenn dann eben geschaut wird, okay, ne, man war jetzt mal bei den Öffentlich-Rechtlichen, man war jetzt mal, weiß ich nicht, ne, in der Tagespresse bei, ne, oder in den Qualitätsmedien, wie sie genannt werden. Wenn man dann da mal drin war, dann sage ich mal, hat man es dann gepackt. Also ich habe auch heute schon wieder 2 Anrufe bekommen für Interviews und genau, macht dann einfach Spaß. Und genau, jetzt kommt ja am 21.07. kommt dann ja das nächste Buch dann raus. Vorher die Bücher hießen ja Bau kein Scheiß, das war die Reihe. Dann gab es noch ein Sanierungsbuch und jetzt eben dann Kauf kein Scheiß für Bestandsimmobilien. Und da bin ich auch guter Dinge, dass wir das jetzt, weil ich eben bei den Journalisten schon bekannt bin und die auch schon darüber was gebracht haben, über die ersten Bücher, dass die Wahrscheinlichkeit auch hoch ist, dass sie jetzt vielleicht auch nochmal dann über das dritte Buch schreiben werden, weil die auch gemerkt haben, nehmen wir ein Beispiel von einem Magazin aus Hamburg, relativ groß, jetzt wieder Feedback gekommen. Also die Artikel haben dann, ich glaube, 100.000 Leute geklickt, was dann wirklich schon eine Ansage ist. Und das kann ich natürlich auch dann noch proaktiv unterstützen, ne? Also das heißt, wenn ich meinen Follower dann den Link zur Verfügung stelle und sage, klick da mal drauf, da gibt es jetzt, ne, neue Tipps. Ergibt sich auch immer mal wieder was, ne, weil es neue Gesetzeslagen gibt oder weiß ich nicht, neue Preise, ne, also was irgendwie gerade aktuell ist, der Bauturbo. Ne, also es gibt ja unglaublich viele Themen und dann wird das geklickt und dann merken die auch dann merken praktisch auch die Magazine und Zeitschriften sehen auf einmal, oh, die Verweildauer ist wesentlich höher. Ne, also es ist wirklich ein Experte, der Mehrwert mitbringt, die Klickzahlen passen und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man vielleicht eher nochmal angerufen wird, als dann vielleicht, weiß ich nicht, ne, jemand anderes, der vielleicht nicht die große Reichweite hat. Ne? Aber ich wiederhole, man darf keinen Quatsch erzählen. Ne? Also es muss alles Hand und Fuß haben. Und genau, das ist halt wirklich so, man braucht dann nicht auch glauben, dann weiß ich nicht, dass man dann so einen Journalisten dann irgendwie zum Essen einladen könnte oder schickt ihn dann hinterher nur als Dankeschön eine Flasche Sekt, dann ist man sofort raus aus dem Spiel. Sondern die recherchieren, die finden einen und dann wollen die auch einen und dann kriegt man eine gewisse Reichweite, aber es ist jetzt niemals als Werbung zu sehen. Ne? Sondern da reagieren die ganz empfindlich, sondern man muss wirklich über die Inhalte gehen. Ne? Ja, also jetzt, wie jetzt hier im Podcast mal die Masterclass erwähnen, dass wir die gedreht haben und wie gut und wertvoll die ist und dass man sich da vielleicht ein bisschen was abgucken kann, wäre natürlich in einem Interview bei einer großen Tageszeitung nicht möglich.
Ja, okay. Stimmt. Wobei du hast ja auch so Formate, dass du zum Beispiel, da erinnere ich mich dran, zu Banken gehst, ne? Also Bankenverbund, erinnere ich
Ja.
mich an eine Geschichte. Und die sagen dann zum Beispiel, wenn du bei uns dein Wissen preisgibst, eine Dreiviertelstunde, meine Hausbank macht das auch manchmal, da kriegst du irgendwie eine E-Mail von denen, heute Abend erklärt die Aktienexpertin Lieschen Müller dies und das, ne? Da sind die dann durchaus offen, glaube ich, wenn du solche Sachen, auch mal pitcht, so ein bisschen, ne?
Genau, also ich habe dann auch, nachdem der Spiegel-Bestseller dann gekommen ist und es dann auch diverse Anfragen gab, habe ich natürlich direkt überlegt, wie kann man da ein vernünftiges Geschäftsmodell draus entwickeln, habe dann praktisch eine eigene Seite noch entworfen, die heißt dann tobiasboiler.com und da bin ich dann zum Beispiel buchbar und dann kann man immer gucken, die Inhalte, die man hat, dass man die praktisch auf die Leute oder auf die Firmen anpasst, für die man dann oder die dann einen gerne hätten. Auch da muss man aber natürlich neutral bleiben. Also was ich jetzt als Bausachverständiger nicht machen kann, ist zu einer Hausbaufirma gehen und erzählen, wie toll die baut. Das ist schwierig. Aber wenn ich jetzt mal den Ball aufnehme, den du gerade ins Spiel gebracht hast mit den Banken, man kann ja durchaus bei einer, wenn man jetzt zum Beispiel bei Regionalbanken ist, ne, jetzt Volksbanken, Sparkassen und so weiter, da kann man dann ja durchaus den Leuten erzählen, was ja auch dann kein Quatsch ist, dass man vielleicht im besten Fall die Finanzierung für sein Haus oder für ein Sanierungsprojekt am besten erstmal bei der Hausbank auch anfragt und eben sich nicht durchs Internet klickt und guckt, wer ist jetzt der günstigste. Und da entscheidet irgendwie nur noch eine KI oder ein Algorithmus darüber, ob man jetzt eine Finanzierung bekommt, ja oder nein. Und dann passiert halt mal was, ne? Und das passiert immer, dass man mal nachfinanzieren muss oder dass irgendwo dann trotzdem nochmal ein kleiner Engpass kommt. Dann ist das wesentlich besser, wenn da ein lokaler Bankberater sitzt und der einen kennt und weiß, okay, ne, die Frau geht in 3 Monaten dann doch wieder arbeiten und mit dem Kunden arbeiten wir seit 20 Jahren zusammen, da kommt auch wieder mehr Geld rein. Oder die wissen auch, im schlimmsten Fall könnten die Eltern, die auch das Konto da haben, vielleicht dann doch noch einspringen, wenn es mal schief geht. Ein Algorithmus und eine KI kann das nicht. Ne? Und so kann man praktisch den Vorteil mit einbauen und kann natürlich dann den Kunden der Banken sagen, hey, also wenn ihr eine Finanzierung wollt, und das ist ja auch ein großer Umsatz, den die Bank da macht, ne? Da geht es dann um Finanzierungsvolumen, eine halbe Million, eine Million, vielleicht auch mal mehr, wenn es ein Mehrfamilienhaus ist, dann hat die Bank gewonnen, als auch ich als Speaker, weil ich halt gebucht werde und für den Auftritt natürlich dann auch etwas abrechnen kann.
Also das finde ich ein typisches Beispiel, ist auch, glaube ich, in einem deiner Bücher so ähnlich drin, ne? Zumindest sich nicht den eigenen Schufa-Score zu verminen, indem man dutzendweise Anfragen stellt und sich hinterher wundert, dass man 18% zahlen soll. Die Schufa rausgekriegt hat, dass du irgendwie verzweifelt wirkst, auch wenn das gar nicht stimmt, ne? Weil du alle Seiten hier, Check24, wie sie alle heißen, 7-mal geöffnet hast und wieder abgebrochen hast und weiß der Kuckuck.
Genau, das muss man wissen. Also jede Finanzierungsanfrage läuft dann irgendwann in die Schufa ein. Und das ist wirklich so, wenn ich das zu oft mache, dann denkt natürlich, das ist ja auch nur ein anderer Algorithmus in der KI, die denkt dann, aha, dieser Kandidat wurde schon von 5 Banken abgelehnt, der hat ja schon 5 Anfragen gestartet. Das scheint nicht zu stimmen. Der muss mal lieber 5 oder 6% zahlen, statt 3 oder 4%. Und so schraubt sich das dann nach oben. Und jetzt kommt dann das Gemeine in der Baubranche, dann denkt man dann vielleicht noch, ne, hat man irgendwo einen Vertrag unterschrieben und wollte noch clever sein als Bauherr und hat gesagt, ja, ich möchte, hätte gerne Rückzugsrecht, dass ich aus dem Vertrag rauskomme, falls ich das Projekt nicht finanziert bekomme. Die Wahrheit ist aber, man bekommt das Projekt ja immer finanziert, halt nur zu sehr hohen Zinsen. Das heißt, ich komme da auch nicht mal aus dem Vertrag mit der Baufirma raus und dann habe ich halt doppelt verloren. Ne? Und deswegen vielleicht auch dann hier Hinweise an alle, die bauen möchten, könnt euch gerne in den Büchern mal einlesen.
Aber vorher ein Buch schreiben vom Bauen wäre so mein Tipp.
Nein.
Super, super spannend. Ich überlege fast, ob wir zwei Folgen aus dem machen, was du alles erzählen kannst, weil da so viele Tipps drin stecken. Aber wir versuchen das mal.
Wenn dir noch was einfällt, wir können es auch anders machen. Vielleicht können auch
Na?
deine, also ich kann ja das versprechen, dass wir noch ein zweites Mal machen, aber vielleicht können
Ja.
wir so machen, dass vielleicht deine
Zuhören.
Frau oder deine Zuhörer, dass die vielleicht mal ein paar Fragen stellen können in den Kommentarspalten.
Ja.
Und genau, wenn es da noch Themen gibt, wo man sagt, okay, Tobias hat sich spannend angehört und Jan, könnt ihr da mal ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen oder wie verhält es sich denn damit? Weil wir vielleicht heute aus der Perspektive des einen oder anderen Zuhörers von dir vielleicht nur 270 Grad abgedeckt haben oder nur 180 Grad. Dann gerne in die Kommentare reinschreiben und dann setzen wir uns einfach nochmal zusammen und nehmen einfach nochmal eine halbe Stunde auf.
Sehr gut, das habe ich auf jeden Fall aufgenommen. Das Versprechen, sehr, sehr gerne. Dann eine Frage noch für heute, bevor die Fragen von den Zuhörern kommen. Und zwar, irgendwann hast du ja das erste Buch geschrieben, das war im FBV, ne, Finanzbuchverlag. Ziemlich renommiert, sehr cool. Ich finde auch in der Zusammenarbeit übrigens ziemlich cool, weil die recht flexibel sind. Da gibt es manchmal Verlage, die sind ein bisschen noch mehr alte Welt, ein bisschen weniger gelenkig im Knie sozusagen bei den Verlags- und Vertragsverhandlungen. Das zweite auch. Und dann hast du irgendwann gesagt, okay, ich probiere jetzt mal was anderes und vielleicht kann man ja auch die Tantiemen von 7% noch erhöhen, die man so als Autor kriegt.
Genau, also man sollte, das ist ganz wichtig, sich am Anfang, bevor man ein Buch schreibt, überlegen, was möchte ich, weil es ja natürlich auch gewisse Zielkonflikte gibt. Man will im Buch natürlich einerseits viel Geld verdienen, ist aber mit einem von den großen und seriösen Verlagen nicht so leicht möglich. Die bringen halt eine große Reichweite mit und sagen, wenn du bei uns mitmachen möchtest, gibt es halt eben nur, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 7 und 15% in der Range, da muss man sich drauf einstellen. Aber den großen Reibach macht man da nicht. Ne? Und da ich aber dann den Titelspiegel Bestseller-Autor praktisch schon zweimal erworben hatte, habe ich gedacht, probiere es jetzt mal selbst in einer Nische. Und ja, dann kam das Buch über das Thema Sanierung heraus und das habe ich dann im Eigenverlag gemacht. Und siehe da, wenn man das im Eigenverlag macht, ist ein bisschen komplizierter alles. Auch da sollte man sich auf jeden Fall einen Experten zur Seite holen, der einen bei so einem Projekt dann betreut, der das aufsetzt. Auch das kostet erstmal wieder Geld, aber am Ende habe ich jetzt damit dann richtig gut Geld verdient und da bleiben dann circa 50 bis 60% der Umsätze bleiben dann in der eigenen Tasche. Was dann ja schon mal schön ist. Ist aber als Empfehlung nicht der erste Schritt. Also wer ein Buch schreibt, um Geld zu verdienen, kann natürlich den Schritt gehen. Er wird aber im Eigenverlag niemals, oder ich sage niemals nie, aber er wird sehr schwer haben, in die Presse zu kommen. Warum? Auch wenn man 1 Million Bücher im Eigenverlag schreibt, fehlt halt irgendwo dann doch der Titel. Ne? Und die Journalisten sagen, ist ja schön, dass man so viel verkauft hat, aber Vielleicht hast du die Bücher ja auch noch verschenkt, weil du jetzt der nächste, der 100. Marketing-Guru bist, ne? Der jetzt irgendwie wieder ein System geknackt hat oder eine Methode kaufen möchte. Ne? Das ist ja so, was man so ganz viel sieht. Und das ist auch wichtig, glaube ich, wenn man sich den Büchermarkt anschaut, dass man da die Spreu vom Weizen trennt. Alles, was dann so Richtung Guru und so weiter geht, darf dann vielleicht dann nicht alles abgucken, auch wenn die vielleicht den einen oder anderen smarten Ansatz haben, sondern ich würde das, wie wir das eigentlich auch gemacht haben, das Projekt am Anfang erstmal besprechen und sagen, was ist mir eigentlich wichtig und was will ich erreichen.
Was sind die Ziele, ne? Genau,
Genau,
was sind die?
richtig.
So.
Genau, man kann ja auch diverse Ziele anpassen. Man muss ja auch nicht, gar nicht bei dem einen Buch bleiben, sondern man kann das machen wie bei mir, dass man sagt, okay, mit dem dritten fangen wir jetzt mal an, auch mit dem Produktbuch an sich Geld zu verdienen und nicht nur mit dem dahinter gespannten Geschäftsmodell, wie zum Beispiel der Masterclass.
Das stimmt. Ich glaube, also jeder, der zumindest in dieser Online-Marketing-Bubble unterwegs ist, der kennt diese Free-Plus-Shipping-Bücher, sind das, ne, was du geschildert hast. Das ist der typische Move. Du zahlst nur das Porto, ich schenke dir mein Buch. Und dann kostet das 4,95 und wird dann gedruckt auf dem gleichen Papier, wo sie diese Pizzeria-Flyer draus gemacht werden, ne, was so quietscht beim Drüberstreichen, wo man schon, wo sich die Fußnägel hochklappen. Ich glaube, wir
Auch riecht.
auch so riecht, genau. Aber nicht nach Pizza, nach billiger Druckerei. Genau.
Ganz
Und die, ich glaube, schlimmer kann man sein Wissen eigentlich nicht vernageln, ne? Dass die Leute sagen, was eine Scheiße. So ein Buch
also
umsonst
da,
war noch
wir
zu
sind ja bei
teuer.
uns, das ist kurz vor Prostitution. Und das, genau. Und das ist vielleicht auch nicht den Eindruck oder den Auftritt, den man da draußen erwecken möchte, sondern da würde ich empfehlen, erst den seriösen Weg gehen, vielleicht nicht versuchen, mit dem ersten Buch Millionär zu werden, sondern das Projekt komplett durchzudenken und erstmal versuchen, das mit einem seriösen Verlag, was ja auch wieder so ein Proof ist. Ne? Also ein Verlag nimmt ja auch nicht jeden an. Also auch das muss einem klar sein. Also pro Jahr werden, glaube ich, so um die 2 Millionen Manuskripte eingereicht bei den seriösen Verlagen.
Okay.
Und davon gehen am Ende tatsächlich, ich glaube, so circa 80.000 dann auch in Druck. 80.000 Bücher.
Also ich kenne die Zahl, 2% gehen durch bei den Verlagen. Ne? 80.000, also ich glaube, irgendwas über 60.000 Neuveröffentlichungen in Deutschland. Das sinkt jedes Jahr, so 1.000 bis 2.000 sinkt es jedes Jahr. Aber 60.000 irgendwie Neuerscheinungen bei den Verlagen gehen durch tatsächlich. Und dann ist noch einiges an Zeug. Die geilste Zahl, die kennst du, glaube ich, auch nicht, die ich letztlich gehört habe, ist, Amazon hat jetzt eine Regel eingeführt, dass ein Autor nur noch 3 Bücher am Tag veröffentlichen darf, selber im Eigenverlag. Weil die Leute mit KI einfach nur noch Rotz produzieren, 3, 5, 8 Stück am Tag wahrscheinlich, einige, ne? Also jedes Schild hat eine Geschichte, jedes Verbotsschild hat eine Geschichte. Und dann haben Leute 8 Stück hochgeladen in der Hoffnung, irgendeins von dieser KI-produzierten Rotze wird ja wohl irgendwie funktionieren, ne? Vielleicht werde ich damit Millionär, weil plötzlich alle das kaufen. Ich weiß selber nicht, was drinsteht, weil hat die KI gemacht. Irgendeins funktioniert vielleicht. Und dann hat Amazon den, also total krass, in welcher Konkurrenz du dich auch siehst. Und dann ist es klar gut, wenn du über den renommierten Verlag kommst, der gesagt hat, nein, das ist keine KI-produzierte Rotze, im Zweifel.
Genau, ja. Und im besten Fall, wenn es halt dann wirklich gut läuft und man ganz viel richtig gemacht hat und an den richtigen Schrauben gedreht hat, dass man vielleicht auch noch den orangen Aufkleber dann bekommt. Ja.
Genau. Ja, dann ist es, genau, dann ist es wirklich amtlich, das kann was. Ob das dann im Detail immer auf jeder Seite stimmt, ist noch eine andere Frage, aber das ist auf jeden Fall ein mega Siegel für Qualität, ja, ne? Allerletzte geile Geschichte, die ich gerne von dir nochmal erzählt hätte, weil ich die so cool finde. Du hast, irgendwann hast du mir erzählt, du machst eine Lesung. Ich glaube, kurz vorm Bodensee. Eine Autorenlesung. Und ich kannte Autorenlesungen bisher so hier aus Paderborn, das ist ja so mein Umfeld hier, und war mal zu einer, weil mich das interessierte. Und dann waren wir in der Thalia-Filiale in der Westernstraße in Paderborn. Und ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ehrlicherweise, machte eine Lesung. Es kamen 12 Leute. Da dachte ich so, ganz schön cool. Hätte ich nicht gedacht, dass so viele kommen. Ne? War aber eine total piefige Veranstaltung. Jetzt hast du mir erzählt, Jan, ich mache eine Lesung kurz vorm Bodensee. Und da habe ich gedacht, oha. Was wird das wohl werden? Und was ist dann passiert?
Am Ende waren 250 Leute da, war
Ja.
ausverkauft. Aufgrund von Brandschutzauflagen durften auch nicht mehr rein. Also sie hätten wesentlich mehr Ticket verkauft. Und jetzt ist auch die Verlagsgruppe, der das gehört, ist jetzt an mich herangetreten. Also ich wollte das einfach mal testen, wollte mal gucken, wie funktioniert denn so eine Lesung. Ne? Also auch das Tipp an alle Zuhörer, man muss auch Dinge mal ausprobieren. Ne? Das habe ich da dann noch kostenlos gemacht. Weil es dann natürlich auch sein kann, dass dann vielleicht der eine oder andere sagt, okay, spannend, vielleicht soll er auch mal meine Baustelle prüfen. Ne? Also vielleicht kommt sogar am Ende was raus, aber da habe ich dann auch nichts für verlangt, um einfach auch mal, man muss ja auch ein bisschen kreativ bleiben und neugierig bleiben, dann auch mal Dinge testen. Und bei denen war das dann so gewesen, dass wir gesagt haben, okay, wir machen mal gemeinsam eine Veranstaltung. Und ja, ich hatte auch den Eindruck von Lesungen, so wie du die auch hattest oder hast oder auch erlebt hast und dachte, das wird da so ähnlich sein. Und wir hatten es dann irgendwann im Oktober besprochen, die Lesung war dann Ende Januar.
Ja.
Und Ja, bin ich schon ein bisschen nervös geworden. Hab gesagt, also, ihr habt doch verschiedene Zeitungen in der Region. Sollen wir da jetzt nicht mal endlich mal ein Interview mal machen und mal, weiß nicht, schon mal die fünf besten Tricks verraten, worauf man achten sollte, wenn man ein Haus saniert? Oder worauf achten sollte, wenn man ein Haus bauen möchte? Wie gehe ich denn da richtig vor? Einfach, um die Leute schon mal mit ein bisschen Futter schon mal, denen ein bisschen was an die Hand zu geben, damit die sehen, das ist auch wertvoll, wenn da einer kommt und liest. Nein, am Ende kam dann raus, ist nicht nötig, wir sind so gut wie ausverkauft, es gibt nur noch Tickets, ja. Und dann waren es auf einmal dann, wie gesagt, 240 oder 250 Leute, die in einem Saal gesessen haben. Und ja, und dann ist der Verlag an mich rangegangen und hat gesagt, Tobi, da müssen wir ein Geschäftsmodell draus entwickeln und jetzt machen wir sozusagen Spitpot. Wir machen jetzt Veranstaltungen und die haben halt mehrere Medien, die sie betreiben in verschiedenen Städten. Und genau, und dann mache ich jetzt so eine kleine Lesereise. Ist jetzt auch nicht zum Reichwerden, aber ist trotzdem schön halt, sage ich mal, macht ja auch Spaß, mit den Leuten zu interagieren. Und das Schönste ist eigentlich immer nicht nur die Lesung an sich. Die Bücher können die Leute ja selber kaufen und lesen, sondern das Schöne sind ja eigentlich immer dann die Fragerunden. Ne? Also Leute kommen dann mit den besten Beispielen, was ihnen passiert ist, wo was schiefgegangen ist, oder haben dann auch wirklich wertvolle Fragen und sagen, sag mal, Tobi, wie gehe ich eigentlich mit dieser Situation um? Und ganz oft ist das ja so, das kennt man ja im Internet, wird das ja inzwischen durch KI-Assistenten erledigt. Früher waren es die FAQs, heute macht es halt ein kleiner Roboter, der das beantwortet. Oft sind viele Fragen sehr ähnlich. Das heißt, wenn die Fragen dann gestellt werden, betrifft das ganz viele Bedürfnisse der Zuhörer, die da sitzen. Das heißt, wenn da einer einen speziellen Fall hat, dann drehen sich auch in die Köpfe um. Ja, das war bei mir auch so. Ne? Und dann habe ich vielleicht gerade die ideale Lösung da und kann dann auch erzählen, wie man in dem Fall am besten vorgeht oder hätte vorgehen sollen, falls es in dem Fall schiefgegangen ist. Haben gleich 50 andere Zuhörer gleich einen großen Profit davon. Und genau.
Und gleichzeitig schreibt sich wahrscheinlich das Inhaltsverzeichnis für dein nächstes Buch aus den Fragen, die da so stellen, weil du sagst, okay, 50 Leute haben genickt, ja, die Frage habe ich auch. Okay, das, genau. Und du weißt, okay, Thema interessiert
Richtig.
die Leute.
Oder man nimmt es halt immer mit auf für Social Media, dass man da dann nochmal den Tipp bringt oder so. Und im besten Fall geht dann wieder nochmal viral. Ne? Also auch das kann dann immer passieren. Ja.
Also, ich glaube, wenn man eins lernen kann aus dem heute, wir haben auch immer ein Takeaway-Wissen im Podcast gehabt, dann wirklich, dass das Buch nicht diese piefige Geschichte ist, die irgendwie gedruckt wird und dann bei den Leuten unterm Schreibtisch versauert, sondern dass du da wirklich Potenzial draus heben kannst. Aus diesem Medium, was es seit, keine Ahnung, 2000 Jahren gibt, du kannst das digital nutzen, du kannst daraus ein Produktfunnel bauen, du kannst die Leute selber treffen, die deine Bücher lesen. Ich glaube, das war auch nicht jedem klar, ne? Dass man das direkt danach machen kann und dass die dir die Hütte einrennen, weil du der Spiegel-Bestseller-Autor bist, der es endlich mal aufräumt, das ganze Wissen aus dem Internet. Mehr geht ja nicht eigentlich.
Und dann halt, wie gesagt, neugierig bleiben, kreativ bleiben und dann halt vielleicht auch irgendwo mal die Extrameile gehen. Ne? Vielleicht dann noch eine kleine Geschichte, weil du eben Mallorca erwähnt hast. Da war ich dann gerade frisch Spiegel-Bestseller-Autor und habe dann gesehen, als ich am Flughafen gelandet bin, sieht man zwei große Werbeschilder, einmal vom Mallorca-Magazin und einmal von der Mallorca-Zeitung. Ich also gleich meine Kollegin aus der PR-Abteilung, aber habe gesagt, guck mal, das sind zwei Zeitungen. Sagt denen doch den Zeitungen mal, dass der Spiegel-Bestseller-Autor Tobias Beuler auf der Insel ist. Weil ich wirklich schon oft da war, ne? Da kann man das ja durchaus so auslegen, dass man sich vielleicht auch da seine Inspiration holt, ne? Und da seine Ruhe und Kraft sammelt. Und da sind die auch tatsächlich drauf angesprungen. Dann gab es dann in einer der beiden Magazine gab es dann wirklich eine DIN A4-Seite mit großem Foto. Und auch da habe ich dann mal erzählt, wo man drauf achten sollte, wenn man auf Mallorca ein Haus baut, ne? Weil es da wieder ganz andere Regeln gibt und was aber auch super spannend war. Aber auch hier wieder hätte ich den Inhalt nicht gehabt, ne? Den muss man dann schon mitbringen. Dann würde das nicht funktionieren. Und genau. So muss man halt, sag ich mal, proaktiv und kreativ an die Sache rangehen und dann hat man, glaube ich, maximalen Erfolg.
Sehr, sehr cool. Ich glaube, ja, mehr kann man aus dem Buch nicht herausholen, aber ich glaube, du erfindest ständig jedes Jahr noch sieben neue Sachen, wie man daraus Business machen kann. Und ich glaube, da kann jeder irgendwas von mitnehmen. Sehr cool. Vielen Dank für die Infos und
Gerne die Einladung und dann freuen wir auf viele Kundenfragen. Also meldet euch gerne und dann machen wir gerne nochmal, wenn denn der Bedarf da ist, nochmal eine zweite Runde. Herzlichen Dank für die Einladung.
nehm dich beim Wort. Wir sehen uns wieder.
Bis dann.
Danke dir.
Ciao.
So, das war's auch schon wieder mit mehr Insiderwissen für deinen Bestseller. Abonniere den Podcast für immer neue Tipps mit Klartext und Augenzwinkern. Schreib dein eigenes Buch mit der wiederholbaren Strategie, die ich dir gerne zeige. Wir sehen uns bei Spotify, YouTube und natürlich in der Bestsellerliste.